Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Das Vergnügen und der Sport im öffentlichen Raum haben Winterpause. Ab heute sind Theater geschlossen, Fitnessstudios geschlossen, Cafés und Restaurants auch erstmal bis Ende November. Kanzlerin Angela Merkel hat den Beginn der neuen Maßnahmen heute noch einmal verteidigt und klargemacht, worauf es aus ihrer Sicht nun ankommt.
Wir sind ganz wesentlich davon abhängig, dass die große Zahl der Menschen einfach vernünftig ist und mitmacht. Ich meine, wer jetzt mit 30 Leuten erwischt wird auf der Straße, da gibt es Ordnungsstrafen, oder wer ohne Maske erwischt wird. Aber ich will das nicht alles nur auf Strafe aufbauen, sondern ich glaube in einer Demokratie an die Kraft der Vernunft und der Verantwortung.
Ja, und diese Verantwortung zu übernehmen, das wird einigen nicht so schwer fallen, weil die Beschränkungen vielleicht kaum merkbar sind im Alltag. Andere werden es dagegen deutlich spüren. Was wirtschaftlich auf dem Spiel steht, dazu gibt es einige Szenarien und die hat sich Mischa Erhardt für uns angesehen.
Nachdem sich die Wirtschaft in den Sommermonaten vom ersten Lockdown erholt hat, dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal des Jahres wieder schrumpfen. Das Institut der deutschen Wirtschaft und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, sind sich in ihrer Prognose von einem Rückgang um 1% einig.
Der Gegenwind ist in verschiedenen Bereichen unterschiedlich stark,
sagt Klaus Michelsen, Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik im DIW.
Der heftigste Gegenwind, den trifft das Gastgewerbe. Dort fällt die Wertschöpfung um gut 5 Milliarden Euro geringer aus. Aber auch die Exporttätigkeit beispielsweise in die europäischen Nachbarländer wird wahrscheinlich etwas unter die Räder kommen, denn dort sind ja ähnliche Maßnahmen zu beobachten. All das wird die wirtschaftliche Entwicklung jetzt im Schlussquartal doch erheblich drücken.
Konjunkturforscher wie Michelsen haben errechnet, dass die neuen Kontaktbeschränkungen wie das Herunterfahren der Gastronomie die Wirtschaftsleistung hierzulande um über 19 Milliarden Euro schmälern dürfte. Neben der Gastronomie trifft es vor allem die Kultur- und Veranstalterszene. Mit diesen Aussichten zeigen sich auch Verbraucher pessimistischer. So ist das Konjunkturbarometer des Deutschen Einzelhandelsverbandes HDE zum ersten Mal seit 6 Monaten wieder gefallen.
Ich denke, es liegt vor allen Dingen daran, dass die Konjunktur- und Anschaffungsneigung der Verbraucher jetzt deutlich zurückgeht, vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen, aber auch weiterer Unsicherheitsfaktoren, wie beispielsweise den eigenen Arbeitsplatz, den man möglicherweise unter Kurzarbeitbedingungen in der Zukunft nicht unbedingt als sicher einschätzt. Also erstmals ist das Konjunkturbarometer runtergegangen und das war eine Umfrage, die noch vor dem Lockdown light getroffen wurde, sodass wahrscheinlich die Situation jetzt noch etwas schlechter einzuschätzen ist.
So der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Stefan Gent. In der Tat befürchten Ökonomen, dass sich die weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie auch auf den Arbeitsmarkt auswirken werden. Zunächst vor allem in Form eines Anstiegs von Menschen in Kurzarbeit. Bundesweit schätzen die Wirtschaftsforscher des IFO-Institutes den Anteil von Kurzarbeit aktuell auf 10% aller sozialpflichtig Beschäftigten. Das wären etwa 3,3 Millionen Menschen. Laut Berechnungen des DIW wird sich die Zahl der Kurzarbeiter noch einmal um rund 400.000 erhöhen. Klaus Michelsen erwartet aber auch steigende Arbeitslosenzahlen.
Die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden und auch das Infektionsgeschehen, wurde in allen Prognosen in dieser Form nicht eingearbeitet. Nicht nur in Deutschland, eigentlich europaweit sind die Zahlen extrem stark angestiegen und wir sind eben nicht mehr in der Lage, das alles nachzuvollziehen und müssen jetzt entsprechend härter darauf reagieren. Das hat kurzfristig höhere wirtschaftliche Kosten, wird aber dann hoffentlich in der mittleren Frist dazu führen, dass wir wieder mehr Aktivität zulassen können.
Der ökonomische Gegenwind wird also zum Jahresende wieder stärker werden, vor allem im Dienstleistungssektor. So gravierende Auswirkungen wie beim Lockdown im Frühjahr erwarten die meisten Ökonomen mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt aber nicht.
Was kostet es, wenn Theater, Restaurants, Fitnessstudios, Sportvereine geschlossen bleiben? Mischa Erhardt hat das skizziert. 4 Wochen lang heißt es also, wir ziehen uns zurück. Doch die Mitgliedschaft im Turnverein, die bleibt bestehen. Auch die Kosten für das Fitnessstudio laufen weiter. Manches davon geht ins Geld, gerade wenn man vielleicht selbst von Kurzarbeit betroffen ist. Welche Rechte Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt haben? Manfred Götzke dazu.
Grundsätzlich gilt, egal ob Theater, Museum oder Fitnessstudio, wenn das Angebot nicht in Anspruch genommen werden kann, wird der Verbraucher entschädigt. Allerdings steckt der Teufel da im Detail.
Abo im Fitnessstudio.
Mitglieder müssen während der Schließungszeit keine Beiträge zahlen. Ist der Beitrag aber zum Beispiel bei einem Jahresabo schon bezahlt, gibt es einen Erstattungsanspruch. Allerdings heißt das nicht automatisch Geld zurück, sagt Robert Bartel von der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Da kommt es jetzt also darauf an, wann habe ich tatsächlich den Vertrag abgeschlossen. Wenn ich nach März einen neuen Vertrag abgeschlossen habe, dann sollte ich eigentlich den Betrag erstattet bekommen. Wenn das schon ein älterer Vertrag ist, dann kann im Grunde der Fitnessstudioanbieter einen Gutschein ausgeben.
Konkret gilt bei der Gutscheinregelung der Stichtag 8. März.
Da hat man den Stichtag gewählt, um wirklich zu entlasten und gesagt, okay, das konnte der Anbieter ja nicht wirklich ahnen, dass da Corona kommt. Jetzt im Grunde hat man gesagt, okay, wir haben schon die Pandemie, er muss sich darauf einstellen, deswegen gibt es dann nicht nochmal eine neue Lösung.
Mitgliedsbeitrag im Verein.
Wer sich mit Handball, Fußball oder Tennis im Verein fit hält, hat momentan auch schlechte Karten. Denn auch Amateursport im Verein ist im November untersagt. Anders als beim Studio-Abo gibt es bei Mitgliedsbeiträgen für Sport oder auch sonstige Vereine keinen Anspruch auf Erstattung.
Da ich im Grunde keine konkrete Leistung bezahle, sondern da ist es wirklich so, dass ich im Grunde den Beitrag als solchen, also um Mitglied zu sein, bezahle. Und da habe ich keinen Rückerstattungsanspruch.
Beim Vereinssport gibt es übrigens ein paar regionale Ausnahmen für Kinder. In Berlin zum Beispiel ist gemeinsamer Sport für Kinder bis 12 Jahren möglich, allerdings nur mit maximal 10 Personen.
Online statt Präsenzkurs.
Zwar bleiben Schulen und Kitas auch im November geöffnet, anders sieht es bei Musikschulen, Volkshochschulen oder etwa Privatanbietern von Sprach- oder Yogakursen aus. Manche Länder wie etwa Berlin oder Schleswig-Holstein halten Musik- und Jugendkunstschulen offen, andere nicht. Eine Alternative kann dann natürlich der Musik-, Sprach- oder Yogakurs in digitaler Form sein. Akzeptieren muss ich die digitale Lösung als Ersatz jedoch nicht.
Weil es tatsächlich ja auch eine andere Leistung ist, das ist dann im Grunde Ihnen vorbehalten, da wirklich eine Lösung herbeizuführen.
Findet die sich nicht, muss der Beitrag erstattet werden. Wieder gilt, je nachdem wann der Vertrag abgeschlossen wurde, per Gutschein oder Bargeld.
Tickets fürs Theater, Museum oder Konzert.
Wird die jeweilige Veranstaltung, für die man längst Tickets gekauft hat, komplett abgesagt, müssen die erstattet werden. Auch hier gilt wieder, für Tickets, die nach dem 8.3. gekauft wurden, gibt es Geld zurück. Für vorher erworbene gilt die Gutscheinlösung. Wird die Veranstaltung verschoben und nicht gecancelt, muss man das nicht hinnehmen. Die Karte kann zurückgegeben werden, es gibt Geld zurück oder einen Gutschein.
Bundesliga.
Wer eine Dauerkarte besitzt, kann den anteiligen Preis für das Spiel zurückfordern. Bei einzelnen Tickets gilt das gleiche wie bei Tickets für den Kulturbereich. Geld zurück oder Gutschein.
Reisen im Inland.
Egal ob Herbsturlaub an der Ostsee oder Wochenendtrip nach Dresden. Touristische Reisen im Inland sind im November verboten. Wer eine entsprechende Pauschalreise gebucht hat, der bekommt sein Geld zurück. Das gleiche gilt für verhinderte Urlauber, die ihre Hotelübernachtungen selbst gebucht haben.
Manfred Götzke berichtete. Weniger Kontakte, keine touristischen Reisen und wenn möglich arbeiten von zu Hause aus. Das sind die Vorgaben bis Ende des Monats. Was sich indes nicht verändert, das ist das Angebot der Deutschen Bahn. Im Fern- und Regionalverkehr, da bleibt es alles wie gehabt. Und private Busbetreiber kritisieren das. Die Bahn kassiere Milliardenzuschüsse und fahre mit leeren Waggons durch Deutschland. Ist die Kritik berechtigt? Dieter Nürnberger berichtet.
Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Züge der Deutschen Bahn AG ohnehin nur noch maximal zur Hälfte ausgelastet. Und im Fernverkehr liegt die Quote sogar noch darunter, bei rund einem Drittel. Wie sich der heute beginnende Teil Lockdown auf das Geschäft auswirken wird, ist noch nicht absehbar. Doch am Angebot will der bundeseigene Konzern in den kommenden 4 Wochen nicht rütteln. Wie schon im Frühjahr gilt, wir fahren weitgehend nach Plan, sagt Konzernsprecher Achim Staus.
Im Fernverkehr heißt das, die ICE-Züge und Intercities fahren bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und im Regionalverkehr ist es ähnlich. Dort bestellen ja die Länder den Umfang des Zugangebotes und es gibt noch keine Signale, dass die Länder hier reduzieren wollen.
Doch wie schon im Frühjahr, so kritisiert auch jetzt Klaus Wieselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, die Entscheidung. Man könne das Angebot durchaus reduzieren und trotzdem einen verlässlichen Basisfahrplan bieten, sagt er. Heute Nachmittag saß Wieselski in einem nur spärlich besetzten ICE von Berlin nach Frankfurt am Main.
Wir haben es hier mit einem beratungsresistenten Management zu tun, das sich die Welt einfach malt und dann anschließend in Steuermilliarden baden gehen möchte.
Wir haben es hier mit dem Management zu tun, das im Sommer und im Frühjahr wieder besseren Wissens 90% überwiegend Fernverkehr gefahren hat, obwohl nur 10% Fahrgäste unterwegs waren.
Ähnlich die Kritik von Flixbus. Deutschlands Marktführer im Fernbusverkehr setzt in diesem Monat der Corona-Beschränkungen sein Geschäft komplett aus. Die Politik helfe derzeit lediglich dem eigenen Unternehmen, so Flixbus-Geschäftsführer André Schwemmlein am Wochenende. Mit Flixtrain betreibt das Unternehmen auch einige Zugverbindungen in direkter Konkurrenz zur Bahn AG. Hintergrund ist eine Eigenkapitalerhöhung für die Deutsche Bahn AG, die die Regierung für den bundeseigenen Konzern bereits beschlossen hat. Rund 5 Milliarden Euro für Corona-bedingte Ausfälle. Ob die Summe mit dem Beihilferecht vereinbar ist, prüft derzeit die EU-Kommission. Kritik daran kommt auch vom Bahnexperten Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Diese 5 Milliarden sind sehr großzügig berechnet. Also es ist immer schwer abzuschätzen von außen und die Zahlen werden ja auch geheim gehalten innerhalb des Konzerns. Aber ich glaube, es ist mehr als 100% des Schadens, den die DB mit diesen 5 Milliarden ersetzt bekommen würde. Wenn diese Eigenkapitalhilfe in dieser Form genehmigt wird, wäre das sicherlich eine massive Wettbewerbsverzerrung, vor allem im Güterverkehr.
Sämtliche Schienenverkehrsunternehmen seien von der Pandemie betroffen, sagt Böttger. Für den Personenverkehr kontert die Deutsche Bahn. Da der Teil-Lockdown vorerst nur für 4 Wochen gelte, würde ein stärkeres Herunterfahren des Fahrplans wenig bringen. Bahnsprecher Achim Staus.
Das Bahngeschäft ist ein fixkostenlastiges Geschäft. Das heißt, die Kapitalkosten der Fahrzeuge würden ohnehin anfallen. Die Personalkosten für unsere Mitarbeiter auch, denn wir entlassen ja niemanden. Wir würden also vielleicht ein bisschen Energie sparen. Aber ich glaube, das viel wichtigere Gut ist wirklich, dass die Kunden auch jetzt im November ein verlässliches und planbares Angebot haben.
Das Angebot für Pendler und Geschäftsleute aufrechtzuerhalten, auch für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die richtige Entscheidung. Der CSU-Politiker verweist auf Hygienekonzepte und Maskenkontrollen beim bundeseigenen Konzern. So könne man auch in schwierigen Zeiten Bahn fahren.
Die Deutsche Bahn fährt auch in den kommenden Wochen normal weiter. Anders dagegen sieht es beim Flugverkehr aus. Der irische Billigflieger Ryanair, der hat sein Flugangebot für den Winter nochmal deutlich reduziert. Und er hat klargemacht, solange ein Flug stattfindet, gibt es für Fluggäste, die vielleicht doch nicht fliegen wollen, keine Erstattung. Ryanair hält nämlich das Geld zusammen, denn der Sommer war verlustreich. Imke Köhler berichtet aus London.
Ryanair hat im Sommer rote Zahlen geschrieben, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Der irische Billigflieger hat zwischen April und September einen Verlust von 197 Millionen Euro gemacht. 2019, als die Welt noch nicht von der Corona-Pandemie gebeutelt war, hatte die Airline im gleichen Zeitraum noch 1,15 Milliarden Euro Gewinn verbucht. Ein kleiner Trost, der Verlust im Sommerhalbjahr hätte noch größer sein können. Analysten hatten mit noch schlechteren Zahlen gerechnet. Die dürften allerdings noch kommen, denn Ryanair-Boss Michael O'Leary geht davon aus, dass er das Winterhalbjahr weitgehend abschreiben muss. Im Winterflugplan bietet Ryanair nur rund 40% der Flüge an. Zumindest für den Moment soll aber nicht noch weiter gekürzt werden, auch nicht angesichts neuer Lockdowns. O'Leary in der BBC.
Don't think so. I mean, we'd already stripped out the schedule for most of November and the early part of December.
Er glaube nicht, dass noch weitere Flüge gestrichen werden, denn der Flugplan für November und Anfang Dezember sei schon eingedampft und im Grunde nur noch ein Skelett. Und die wenigen Flüge, die es jetzt noch zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent gäbe, seien unverzichtbar. Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende März rechnet Ryanair mit etwa 38 Millionen Fluggästen. Aber ja, die Airline warnt. Wenn es immer wieder neue Reisebeschränkungen gäbe, könnte die Zahl auch niedriger ausfallen.
Der irische Billigflieger Ryanair dünnt den Winterflugplan weiter aus. Der Flugverkehr, der Freizeit- und Vergnügungsbereich, all das ist eingeschränkt. Und erneut sind es viele Selbstständige, denen jetzt durch die Maßnahmen Aufträge wegbrechen. Der Bund verspricht Hilfe, aber das Vertrauen ist bei einigen erschüttert, denn die bisherigen Programme, die haben ihnen kaum etwas gebracht. Etwa 2 Millionen Selbstständige ohne Beschäftigte gibt es und sie arbeiten in sehr unterschiedlichen Berufen. Und gerade das macht es so schwer für sie, sich zu organisieren. In Leipzig, da hat die Gewerkschaft Verdi das Haus der Selbstständigen eröffnet. Dort sollen die Interessen von Solo-Selbstständigen künftig gebündelt werden. Jennifer Stange hat sich das mal angesehen.
Hallo, unten müsst ihr offen sein.
Das Haus der Selbstständigen liegt eher unscheinbar in der 3. Etage eines 90er-Jahre-Baus, nicht weit vom Leipziger Innenstadtring. Der Linde Vogel öffnet die Tür in einen großen, hellen Büroraum. Hier gibt es nicht mehr als ein paar Schreibtische und auch der große Besprechungsraum ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Kein Wunder, das Haus der Selbstständigen gibt es erst seit wenigen Wochen. Genau zur rechten Zeit sei man gestartet, meint die Projektleiterin Gerlinde Vogel.
Im Moment erleben wir das ja gerade ganz brennend, was passiert in Zeiten von Corona, wie die Solo-Selbstständigen völlig individualisiert und auf sich alleine gestellt sind. Und da stellen sich natürlich Fragen, der beispielsweise der sozialen Sicherung.
Jetzt räche sich, dass Solo-Selbstständige nicht nur bei der Arbeitslosenversicherung, sondern auch in der Gesundheitsversorgung schlechter gestellt seien. Und das, weil sie keine Lobby hätten. Alexander Kritikos, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, zeichnet ein weniger düsteres Bild. Doch auch er geht davon aus, dass auch ohne Corona etwa 10-15% der insgesamt gut 2 Millionen Solo-Selbstständigen chronisch in finanziellen Schwierigkeiten stecken und folglich sozial kaum abgesichert sind. Das gelte vor allem für diejenigen, die schlecht ausgebildet sind.
Jenseits der schlecht Ausgebildeten ist natürlich auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft ein Teil in Solo-Selbstständigkeit und sicherlich auch in prekären Verhältnissen. Wenn wir an manche Schauspieler denken und an manche Künstler und auch an manche, die eben in der Eventbranche arbeiten. Auch hier ist der Anteil der Solo-Selbstständigen höher, als wir eigentlich auch insbesondere vor der Corona-Krise alle gewahr waren.
Und genau das sei das Problem. Man wisse zu wenig über Selbstständige. Die Arbeitsmarktforschung konzentriere sich auf die immer noch mehrheitlich klassischen Beschäftigungsverhältnisse. Das Terrain der Selbstständigen müsse viel stärker ausgeleuchtet werden. Das ist auch eine Aufgabe für Vesna Glawaski, Arbeitssoziologin vom Haus der Selbstständigen in Leipzig.
Wie viele sind es überhaupt in der Region? Welche Berufe, Branchen sind denn hier überhaupt vornehmlich vertreten? Welche Bedarfe und Interessen sind hier eigentlich sozusagen regionalspezifisch?
Leipziger Solo-Selbstständige verdienen laut Bürgerbefragung aus dem Jahr 2018 im Median 1.388 Euro monatlich. Sie liegen knapp 300 Euro unter dem bundesweiten Median, den das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Selbstständige mit 1.640 Euro berechnet. Viel mehr ist meist auch nicht bekannt. Welchen Berufen die etwa 15.000 Freiberuflerinnen in Leipzig nachgehen, weiß man nicht. Forschung ist das eine. Das Haus der Selbstständigen will aber auch Basiscamp für die Vernetzung von Freiberuflern aller Art sein. Arbeitssoziologin Glawaski sucht Kontakt zu Stammtischen, Chatgruppen oder anderen bereits bestehenden Zusammenschlüssen von Selbstständigen. Sie hört zu, stellt Fragen, versucht Handlungsoptionen zu entwickeln.
Wie gründet man eigentlich Genossenschaften? Ist das ein Modell, womit manche Solo-Selbstständigen etwas anfangen könnten?
Das Haus der Selbstständigen ist ein Projekt, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgeschrieben und gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Erfolgreich beworben hat sich ein Tochterunternehmen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Bundesvorsitzender Frank Wernicke anlässlich der Eröffnung in einer Videobotschaft.
Mit der Organisierung von Solo-Selbstständigen haben wir Pionierarbeit geleistet. Und wir können und wollen unser Know-how als Gewerkschaft in das Haus der Selbstständigen einbringen.
Nicht um neue Mitglieder zu generieren, sondern um Transparenz auf dem Markt zu schaffen, sagt Gerlinde Vogel.
Wie kann man organisieren, dass Selbstständige in bestimmten Bereichen sich darüber austauschen, was ein vertretbares Honorar ist, um zu verhindern, dass diese Spirale in der Konkurrenz immer weiter runtergeht und sich Solo-Selbstständige gegenseitig dumpen.
Zukünftig will das Haus der Selbstständigen auf einer Online-Plattform auch Honorarempfehlungen für verschiedene Leistungen zur Verfügung stellen.
Das Haus der Selbstständigen in Leipzig will vernetzen. Jennifer Stange war das. Elektroantriebe sollen dem Auto noch eine lange Zukunft bescheren, unabhängig davon, ob die Batterien wirklich so klimafreundlich sind, wenn sie unter anderem mit Kohlestrom hergestellt werden. Die politische Linie aber steht fest. 10 Millionen E-Autos bis 2030 ist das Ziel. Nun gibt es Milliardenhilfen für den Umstieg. Nadine Lindner weiß mehr.
Die 2 Milliarden Euro sind Teil des Konjunkturpakets, das von der Bundesregierung im Juni 2020 beschlossen wurde. Ziele sind im Wesentlichen die Förderung von klimafreundlichen Antrieben und von automatisiertem Fahren. Außerdem soll der Forschungs- und Entwicklungsbereich mit Blick auf die Digitalisierung unterstützt werden. Der Fokus richtet sich nicht nur auf die Automobil-, sondern auch auf die Zulieferindustrie. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst berichtet. Das Wirtschaftsministerium bestätigte die Eckpunkte auf Anfrage des Deutschlandfunks dem Vernehmen nach. Die Detailregelungen sind nun in Abstimmung in der Bundesregierung. Das Programm soll rasch, also ab 2021, in Kraft treten und soll bis 2024 laufen. Im Mittelpunkt stehen drei Säulen. Die erste Säule soll die Modernisierung der Produktion anschieben, zum Beispiel über neue Anlagen für den 3D-Druck. In der zweiten Säule werden innovative Produkte gefördert, zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei vernetztem Fahren oder die ökologische Materialforschung. Das soll vor allem kleinen und mittleren Betrieben im Zulieferbereich helfen, die sich, so das Papier, in einem internationalen Wettbewerbsdruck befinden. Wichtig, vor allem für die Zulieferer, kann die dritte Säule sein, mit dem regionale Innovationscluster aufgebaut werden sollen. Die Jobverluste sollen mit regionaler Förderung von Forschung und Entwicklung in den Firmen oder mit Investitionen in Weiterbildung abgemildert werden, so das Eckpunktepapier. Vor allem kleine und mittlere Autozulieferer sind laut IG Metall in ihrer Existenz bedroht, weil sie die Mehrfachbelastung aus Corona-Krise, Digitalisierung und Umstellung auf elektrische Antriebe nicht bewältigen können. Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Autos einbrechen lassen. Auf der anderen Seite müssen die Firmen viel Geld in neue Antriebe investieren. Autozulieferer wie Conti hatten zuletzt angekündigt, Stellen zu streichen und Werke dicht zu machen. Gerade ländliche Regionen, die abhängig von diesen Firmen sind, fürchten die Jobverluste. Zum Beispiel in Nordhessen, aber auch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen können betroffen sein.
Aus Berlin, Nadine Lindner. Schutzausrüstungen, Masken, Tests, all das sind medizinische Produkte, die gerade sehr nachgefragt sind. Doch das sorgt noch lange nicht für gute Geschäfte bei den Unternehmen, die dahinterstehen. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers etwa stellt zwar Corona-Tests her, doch zugleich bricht der Gewinn in der Labordiagnostik ein. Denn Routineuntersuchungen, die werden wegen der Pandemie verschoben. Stefan Liener berichtet.
Die Corona-Krise schlägt sich auch beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers in den Büchern nieder. So haben gerade in den USA viele Kunden in diesem Jahr Bestellungen, zum Beispiel für Röntgengeräte und Tomographen, nach hinten geschoben, weil sie kurzfristig ihre Kapazitäten und auch ihre Finanzmittel hin zur Behandlung von Corona-Patienten umschichten mussten. Das drückte insgesamt auf Umsatz und Gewinn. Dennoch zeigte sich Konzernchef Bernd Montag zufrieden.
Wir konnten immer die Lieferkette aufrechterhalten. Wir sind enorm schnell ins Homeoffice gegangen. Wir haben enorm viel bei unseren Kundenservice erbracht, auch in schwierigen Zeiten.
Einen Wachstumsschub erhofft sich Bernd Montag unter anderem durch die Übernahme des amerikanischen Krebsspezialisten Varian. Inzwischen haben die US-Behörden den mehr als 16 Milliarden Dollar schweren Zukauf kartellrechtlich genehmigt.
Und Siemens Healthineers nehmen wir mit an die Frankfurter Börse zu Dorothee Holz, denn von Siemens, dem Mutterkonzern, gibt es noch andere Nachrichten heute. Die Beschäftigten bekommen eine Corona-Prämie.
Und das lässt sich der Münchner Konzern einiges kosten. Bis zu 1.000 Euro gibt es für jeden Mitarbeiter weltweit als Anerkennung der außerordentlichen Leistungen. Nur das oberste Management wird von dieser Sonderzahlung ausgenommen. Die genaue Summe richtet sich nach der Kaufkraft im jeweiligen Land. Insgesamt summiert sich die Prämie, die an 235.000 Mitarbeiter geht, auf 200 Millionen Euro. Die Mitarbeiter freut's und die Aktien steigen um 2,3%.
Wenn wir jetzt auf den gesamten Handel schauen, dann steht diese Woche im Zeichen der US-Wahl, natürlich auch im Zeichen der Pandemie. Der Oktober, der war geprägt durch deutliche Verluste. Wie startet denn der November?
Ja, der Oktober war sozusagen gruselig und der November startet vielversprechend. Der DAX hat am ersten Handelstag immerhin ein Plus von fast 2% geschafft, steigt auf 11.775 Punkte. Allerdings waren die Abschläge davor deutlich höher. Mut machen, starke Industriedaten aus China. Die chinesische Industrie verzeichnete das höchste Wachstum seit fast 10 Jahren. Auch in der deutschen Industrie ist die Stimmung wieder recht gut. Im Gegensatz natürlich zu vielen Dienstleistern, die jetzt unter den Schließungen leiden. Und die Märkte hoffen auf neue Konjunkturspritzen. Aber natürlich hängt die Stimmung in dieser Woche auch und vor allem vom Ausgang der US-Wahlen ab. Die US-Märkte davor ebenfalls höher.
Und wenn wir auf die deutschen Aktien schauen, wer profitiert denn von dem Aufwärtstrend?
Das sind vor allem Industriewerte, die von den positiven Konjunkturdaten profitieren. Der Baustoffkonzern Heidelberg Zement ragt an der DAX-Spitze hervor, leicht übertroffen noch von der Deutschen Bank. Der Softwarekonzern SAP, der Aktionäre ja vergangene Woche massiv geschockt hat, der wird erneut abgestraft.
Ryanair hatten wir schon im Programm, streicht den Winterflugplan weiter zusammen. Wie sind die Reaktionen?
Die sind eigentlich sehr positiv. Die Aktien steigen um 2,5% hier in Frankfurt. Es regnet nämlich Kaufempfehlungen, denn Ryanair schlägt sich im Vergleich viel besser als die Konkurrenz bei Lufthansa und Co. Fielen ja zuletzt Milliardenverluste an.
Und das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac meldet offenbar Fortschritte bei einem möglichen Impfstoff. Wie kommt das an?
Das kommt auch sehr gut an. Die Aktien sind in New York gelistet, steigen dort um 3,5%. Es ist tatsächlich ein Lichtblick. Es geht aber noch um die erste Phase, die Phase 1. Da bescheinigt das Unternehmen dem neuen Impfstoffkandidaten eine gute Verträglichkeit. Jetzt läuft die zweite Phase und dann kommt auch noch in diesem Jahr die dritte, tatsächlich ein Lichtblick.
Dann schauen wir noch auf den Euro. Wie hat der sich entwickelt, die Anleihen und das Gold?
Der Euro hat sich abgeschwächt auf 1,16 $. Bei Anleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,62%. Und Gold ist höher, auch bei 1.891 $.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht an diesem Montagabend. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten und anschließend geht's dann weiter mit Doris Schäfer-Noske und Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.